Brüder und Schwestern im Herrn, das uns ja so bekannte und beliebte Evangelium von dem verlorenen Sohn oder auch dem barmherzigen Vater, wie es nachher seit längeren Jahren inzwischen schon umbenannt worden ist, ist in dieser Kette der Gleichnisse, die uns Jesus heute berichtet, schon das dritte. Diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn gehen schon zwei Gleichnisse voraus. Ich mache einmal darauf aufmerksam. Nämlich das Gleichnis von den 100 Schafen, von denen eines sich verloren hat. Und der Schafhirte alles zurücklässt, nur um dieses eine Schaf zu suchen, um es wieder heil zur Herde zurückbringen zu können. Und dann eben auch dieses zweite Gleichnis von der Drachme, einer Drachme von 10, die diese Frau verlegt hat, wie auch immer. Und erst dann kommt dieses dritte Gleichnis, das dann seinerseits zwei Teile hat. Mit diesen Gleichnissen gibt der Herr den Pharisäern und Schriftgelehrten sozusagen eine Antwort, weil die sich schon wieder mokiert haben, dass der Herr sich mit Zöllnern und Dirnen, das heißt überhaupt mit Sündern, überhaupt abgibt. Denn die Sünder sind ja unrein. Wenn der also, dieser Jesus sein will, als den er sich da dauernd ausgibt, dann kann der doch unmöglich mit diesen Leuten da Kontakt aufnehmen. Mehr noch, der isst sogar noch mit ihnen. Das ist doch Geschmeiß. Das sind doch keine Leute, mit denen hat man doch keinen Umgang. Die Leute sind doch wir, Schriftgelehrten, wir Pharisäer. Wir sind doch die Nobelgesellschaft und wir wissen schon, was gut und böse und was richtig und falsch ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, worin kommen die Gleichnisse als Antwort des Herrn überein? Einmal darin, dass etwas verloren gegangen ist in den beiden ersten Gleichnissen, eben zwei Gegenstände, aber dann im dritten der leibliche Sohn. Und es wird auch deutlich, wie wichtig dem etwas verloren gegangen ist, Schaf, Drachme, Sohn, dieser Gegenstand, diese Person ist, wie wichtig sie ihm ist, was er jetzt unternimmt, nur um dieses Schaf, die Drachme, diesen Sohn wieder zu bekommen. Und dann, wenn es also tatsächlich geglückt ist, dieses Unternehmen, dann ist große Freude, die sogar auch noch gefeiert wird dann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zu dem ersten Teil des dritten Gleichnisses vom verlorenen Sohn muss ich Ihnen zumindest zu der Handlung nichts sagen. Ich werde das versuchen, ganz kurz abzuhandeln und nur auf gewisse Punkte hinzuweisen. Da ist also dieser Vater mit den zwei Söhnen und der Jüngere, das ist ein feiner Pinkel offenbar. Der sagt, Vater, ich bin das ganze Leid da, meinst du, ich mache mir hier dreckige und stinkige Finger, das fällt mir ja im Traum nicht ein, gib mir mein Erbteil und dann gehe ich und dann bist du mich los und dann könnt ihr alle machen, was ihr wollt. Was ist eigentlich das Erbteil, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Ja gut, da könnte man sagen, das ist irgendwie ein materielles Vermögen. Was ist denn unser Erbteil? Das sind die Begabungen, das sind unsere Talente, die wir haben, mit denen uns Gott ausgestattet hat. Der Vater gibt diesem jüngeren Sohn den Erbteil, widerspruchslos, obwohl der Erbfall ja noch gar nicht eingetreten ist. Wie demütig ist dieser Vater. Und vor allen Dingen, der Sohn ist alt genug, um zu wissen, was er tut. Und ich, Vater, ich, Gott, habe ihn ausgestattet mit seiner personalen Freiheit. Und von dieser Freiheit, die ich ihm geschenkt habe, macht er jetzt in dieser Weise Gebrauch, dass er sagt, Vater, mein Erbteil, ich hau ab. Und diese Freiheit respektiert Gott. Das ist mir sehr, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Gott zwingt keinen. Gott lässt sich auf keine Diskussion ein. Gott sagt uns nur, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Was du dann in deiner Freiheit entscheidest, das lasse ich dann auch zu. Allerdings hast du dann auch die Verantwortung für das, was du tust. Und das muss auch klar sein. Der Sohn zieht also los und er lebt auf Teufel komm raus in Saus und Braus, bis dann alles verprasst ist. Der Sohn meint, ich bin ein freier Mann, was kostet die Welt? Ich bezahle sie gleich aus der Portokasse. Ist denn diese Mentalität nicht auch heute in unserer Gesellschaft? Das ist doch die moderne Einstellung oder die Einstellung vieler sogenannter und sich dafür haltender moderner Menschen unserer Gesellschaft. Ja, das geht zunächst einmal gut. Aber der scheint überhaupt nicht darüber nachzudenken, dass das ja irgendwann mal aufhört, ne? Dass die Erbschaft mal aufgebraucht ist. Daran denkt er nicht. Heute habe ich Geld, heute ist heute. Und dann lassen wir die Korken knallen. Ist das nicht auch eine moderne, weit verbreitete Einstellung? Oh ja. Tja. Und dann ist alles aufgebraucht. Was machen? Ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich was zu essen bekomme. Und dann heißt es in der Schrift, er drängt sich einem Bauern auf. Er drängt sich auf. Da muss ich sogar noch, muss noch Druck ausüben, dass man ihn überhaupt nimmt. Da sagt er dann, naja, dann geh zu der Säu da draus und pass auf die Acht. Aber es gibt ihm niemand etwas zu fressen, denn Schweinen geht es besser als ihm selbst. Als Mensch, mehr noch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was ist denn der Christ, der Getaufte? Ist er ein Säuhirt von seinem Status her? Dazu wird er, wenn er vom Vater wegläuft. Was ist er denn? Er ist ein Adeliger. Er ist ein Königskind durch die Taufe. Und was geben die Getauften darum, von wenigen Einzelexemplaren, fast hätte ich gesagt, von wenigen Paradiesvögeln abgesehen, um ihre Taufe? Nicht ein Hosenknopf. Nicht ein Hosenknopf. Taufe, wie haben wir das gemacht? Wir waren alle mal wieder zusammen, haben uns unterhalten und Kura hat gut geschmeckt, es war alles wunderbar. Das war es dann gewesen. Ich karikiere das jetzt einfach mal so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieser fortgelaufene Sohn, er hat eine ganz steile Karriere gemacht. Ne? Bravo, herzliche Gratulation. Er ist abgestürzt noch unter das Niveau der Säue. Da muss man knallhart einmal zur Erkenntnis nehmen. Das ist das Ergebnis, wenn man meint, auf eigene Faust die Welt erobern zu wollen, Karriere, Geld verdienen, Vermögen, Strunze gehen und all das Leben auf Teufel komm raus, alles ausprobiert haben wollen, was die Welt bietet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Welt hat viel Schönes zu bieten. Und das glitzert. Aber es ist unecht. Es ist bestenfalls Imitation. Perlen, ja, aber Wachsperlen, keine echten. Scheinbar ungeheuer schwierig, das einsehen zu wollen. Stattdessen setzen ja die meisten Menschen, weitaus meisten unserer Gesellschaft, die Welt absolut. Was Kirche, Glaube und so weiter, du spinnst. Du glaubst wohl auch noch an den Weihnachtsmann oder an Nikolaus, ne? Oder so antworten können wir ja dann erwarten und bekommen sie vielleicht auch hin und wieder dann so. Ja, der steile Karrierist, jüngere Sohn, ist weit und tief abgestürzt als Königskind unter das Niveau der Schweine. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Und jetzt sagt er sich, was bleibt mir jetzt noch anders übrig? Ich muss nach Hause zu meinem Vater. Denn die Knechte und die Tagelöhner und Diener meines Vaters, denen geht es doch 100-mal besser wie mir. Die werden anständig behandelt. Die haben genug zu essen. Denen fehlt eigentlich nichts. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Oh, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was eine Überwindung für einen, der unter das Niveau der Schweine abgestürzt ist. Man muss sich hier fragen, was muss bei einem Menschen passieren, bis sein verdammter Stolz gebrochen wird? Was muss da passieren? Wir haben den Ausdruck, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde diesen Satz nicht unterschreiben. Ich würde eher sagen, der Stolz, wenn er überhaupt stirbt, stirbt dann zuletzt. Der Widerstand gegen alles, was mein Ego in Frage stellt, ist ungeheuer groß. Ich. Machen wir uns da nichts vor. Weichen wir nicht aus, liebe Brüder und Schwestern. Jeder muss sich da selbst fragen. Nicht, dass ich Ihnen mit dem, was ich hier sehr, sehr drastisch vortrage, irgendeinem was unterstellen will. Ich werde mich hüten. Und nicht nur heute, sondern überhaupt. Aber es ist sozusagen immer auch zugleich eine Anfrage an jeden Einzelnen, sich selbst doch zu fragen, wie sieht das da bei mir aus? Gerade mit meinem Stolz. Was muss bei mir noch passieren, bis dieser Stolz gebrochen ist? Und ich von meinem Trotz gegenüber, insbesondere gegenüber dem lieben Gott, vielleicht loskomme. Er geht also nach Hause und jetzt kommt etwas, was ja bei vielen Leuten dieses Evangelium wohlgemerkt nur dieses dritte Gleichnis im ersten Teil zum Evangelium im Evangelium macht. Also ich unterstreiche das nicht wohlgemerkt, nur in Parenthese bemerkt. Er geht nach Hause und jetzt kommt es zu dieser wirklich rührenden Szene. Zunächst einmal, dass der Vater den zurückkehrenden Sohn eher sieht, als der Sohn den Vater sieht. Was ist denn daraus zu schließen? Daraus ist zu schließen, dass der Vater, seit der Sohn mit seinem Geldsack abgehauen ist, vorm Tor steht und die Gass runter und nuff guckt und wartet, bis er kommt. Und jetzt biest er ein. Und der Vater sieht ihn sofort und läuft ihm entgegen. Nehmt ihn um den Hals, küsst ihn. Er übernimmt sofort die Initiative der Vater, die Initiative der väterlichen Liebe. Der Sohn stammelt: Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber mach mich ein. Vater will davon nichts hören. Er setzt ihn sofort in seine Sohnesrechte wieder ein. Und nicht etwa als Knecht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist da die wichtige Lehre aus dieser kleinen Passage der Rückkehr? Hochaktuell, äußerst wichtig, weil wir ja nur hören, ich unterstelle es Ihnen nicht, aber allgemein, so wie das ja beurteilt wird, dieses Evangelium: ach, der liebe Gott ist barmherzig. Die Leute, die zerfließen vor Verrührung und Sentimentalität und allem, aller Rührung und was weiß ich sonst was noch. Aber was vergessen Sie dabei, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Sie vergessen dabei, dass Sie zurückkehren müssen. Ja, der Vater ist unendlich barmherzig. Der eine oder andere von Ihnen mag sogar jetzt verwundert sein, so etwas gerade aus meinem Mund zu hören. Mir würde ja viele das am allerwenigsten zutrauen, so einen Satz auszusprechen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich habe damit keine Last und keine Beschwerden. Im Gegenteil, ich spreche ihn gerne aus. Wenn ich gegen dieses Barmherzigkeitsgesäusel anrede, das man praktisch durchweg in der Kirche seit Jahrzehnten hört, dann deswegen, weil die Leute, die so sehr Barmherzigkeit säuseln, doch den lieben Gott aus seiner Barmherzigkeit sitzen lassen, weil sie nicht kommen, um diese Barmherzigkeit entgegenzunehmen. Das ist doch der Punkt. Der Sohn, der bei den Schweinen gesessen hat, kommt. Viele aber, die dauernd nur das Säuseln von der Barmherzigkeit und dann sich ein Tränchen und feuchte Augen bekommen, die kommen nicht. Die sind zu stolz, sich hinzuknien, ihre Sünden zu bekennen, zu bereuen und zu sagen: ich bin bußfertig. Das wär's. Verstehen Sie? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Barmherzigkeit Gottes, die unendliche Barmherzigkeit Gottes, ich könnte es unterschreiben, 100.000 Mal, ohne Mühe, nützt keinem Einzelnen etwas, der nicht zurückkehrt, der sich nicht bekehrt, der nicht umkehrt. Das, was der Sohn tut, dieser verlorene Sohn, ist nichts anderes als das, was wir sonst im kirchlichen Sprachgebrauch Umkehr oder Bekehrung nennen. Und das wird dann übersehen. Damit entleeren wir im Grunde genommen dieses Barmherzigkeitsevangelium, wenn wir uns nicht angesprochen fühlen, diese Barmherzigkeit, die uns der Vater anbietet, auch entgegenzunehmen. Das ist doch der Witz. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich mit dem Geschenk zu Ihnen komme und Sie lehnen das Geschenk ab, Annahme verweigert, dann haben Sie es nicht, auch wenn ich es noch so gut mit Ihnen meine. Ich denke, dazu braucht man wirklich keinen Gehirnschmalz, um sowas einsehen zu können. Aber der Stolz, ne? das Stolz hinzuknien und zu sagen, ich bin ein armer Sünder, das und das, und ich bin weggelaufen. Wer hat eigentlich schon den Mut zu sagen, eben Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Aber das wäre dann schon der erste sehr wichtige Schritt. Merken Sie da meine Vorbehalte gegen diese ganze Euphorie über dieses Evangelium. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und jetzt wie in den beiden vorhergehenden Gleichnissen auch, der Sohn ist wiedergefunden. Jetzt die große Feier. Der Sohn wird wieder investiert, also eingekleidet mit den adligen Königskleidern, möchte ich sagen, um es genau so zu sagen, mit dem, was in der Taufe geschieht, und wieder als Sohn eingesetzt. Und ein großes Fest wird gefeiert, sogar das Mastkalb wird geschlachtet. Und in dieser Situation der Feier tritt nun der ältere Sohn, der ältere Bruder von diesem Zurückgekehrten. Der sagt, was ist denn da eigentlich los hier, was ist denn da für ein Spektakel? Und so fragt da so ein Knecht und er sagt, ah ja, dein jüngerer Bruder ist gekommen und dein Vater hat sich so darüber gefreut, dass er sofort veranlasst hat, das Mastkalb zu schlachten und ein riesiges Freudenfest zu feiern. So. Na, ich parodiere jetzt mal wieder. Dann sollen sie mal schön feiern, aber ohne mich. Wenn der am Tisch sitzt, will ich mit dem an kaum Tisch sitzen. Haben Sie es schon so gesagt? Wenn der im Himmel ist, will ich nicht in den Himmel. Haben Sie das jetzt schon gehört? Ich schon. Die sind vom Allerschlimmsten und beschämend für jeden Christen, überaus beschämend, falls die gefallen sein sollten, sogar gedacht sein sollten. Nein, ihr könnt allein feiern. Der Vater kommt heraus, spricht mit dem älteren Sohn. Stellen Sie sich einmal das doch vor. Was ist das für eine Gesinnung des Vaters? Das ist Gott Vater. Welch eine Selbsterniedrigung. Welch eine Demut. Wie erniedrigt er sich vor diesem älteren Sohn. Bietet und bettelt ihn. Wie viele Leute würden sagen, wenn du nicht kommen willst, da bleib, wo du bist. Wir können auch ohne dich feiern. Na, haben Sie auch schon gehört, diese Mentalitäten, diese Sätze. Ja. Man muss das ganz nah beiholen. Und dann wird das Evangelium ganz, ganz ungemütlich. Dann hält uns das einen Spiegel vor. Gar nicht angenehm. Ohne Ihnen was persönlich unterstellen zu wollen, ich sage das noch einmal. Und was sagt der Vater? Dein Bruder war doch tot. Und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, ist wiedergefunden. Komm, dann müssen wir doch feiern. Mensch, du bist doch der Bruder und ich der Papa. Hier eine weitere Lehre. Dein Bruder war tot. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was heißt das? Wer von Gott sich entfernt, wer fortläuft, wer die Welt liebt, ist tot. Geistlich tot, in den Augen des lieben Gottes tot. Auch wenn der Doktor sagt, Sie haben eine Blendengesundheit, mit der können Sie 150 Jahre alt werden. Sie sind tot. Es gibt eben auch einen Tod der Seele. Oh, wer denkt da heute schon bei den Katholiken dran? Und nicht nur den Tod des Leibes, ne? Wo das göttliche Leben nicht in der Seele wohnt, ist der Mensch tot, denn der Mensch lebt wirklich nur, wenn er göttliches Leben in sich trägt, das ihm in der Taufe geschenkt wurde. Jeder Mensch kommt als Totgeburt schon auf die Welt, weil er das göttliche Leben noch nicht in sich hat. Ist uns das klar? Wir müssen immer versuchen, uns mit den Augen Gottes zu betrachten, liebe Brüder und Schwestern, und nicht mit den Augen der Leute. Wenn die Leute mit uns zufrieden sind, muss der liebe Gott noch längst nicht mit uns zufrieden sein. Und wenn uns die Leute anhimmeln und einen riesen Respekt haben, muss diesen Respekt und dieses Anhimmeln beim lieben Gott noch längst nicht vorhanden sein. Und trotzdem ist den Leuten im Allgemeinen so wichtig, was andere Leute sagen und wie die über sie denken. Na, lass sie doch denken, lass sie doch babbeln. Was interessiert mich denn das? Das gute Gerede der Leute macht mir im Himmel keinen Sommer und das schlechte und vielleicht sogar verleumderische Gerede der Leute macht mir in der Ewigkeit keinen Winter. Uns muss es nur darauf ankommen, dass der liebe Gott mit uns zufrieden ist. Dann ist die Welt für uns in Ordnung. Das muss uns genügen. Aber das ist wieder ein ganz heißes Kapitel, ne? Wie abhängig sind wir von der Welt, von den anderen Leuten, von der Meinung der Leute. Und dass der liebe Gott vielleicht auch eine Meinung, ja bestimmt eine Meinung von uns hat. Und was der für eine Meinung von uns hat, das kommt eigentlich kaum einem in den Sinn. Dein Bruder war tot und er ist wieder geboren. Und was hält ihm der Sohn vor? Der Sohn sagt, ich hab nur für dich geschafft, ich hab mich nur krumm gelegt für dich, ich hab in meinem ganzen Leben nur nach Vieh und Kuhstall gestunken und hab nur dreckige Finger gehabt. Und der Faulenzer, der alles durchgebracht hat, ich parodiere mal wieder, der kommt und du schlachtest das Mastkalb. Ich habe von dir nie auch nur einen Ziegenbock gekriegt. Ich hätte auch mal ganz gern gefeiert mit meinen Freunden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie geht es Ihnen denn jetzt? Im ersten Teil haben Sie ja bestimmt Partei ergriffen für die Barmherzigkeit des Vaters. Sind Sie immer noch auf Seiten des Vaters jetzt? Das, was der Sohn sagt zu seinem Vater. Ich habe immer nur deinem Willen entsprochen, ich habe immer nur geschafft und mich krumm gelegt und nie gegen deinen Willen gehandelt und habe dir einen Ziegenbock mit gehabt, dass meine Freunde mal, dass ich mal mit meinen Freunden hätte feiern können. Der Vater widerspricht dem nicht. Der Sachverhalt ist klar, das stimmt, was der Sohn sagt. Man muss keine Beweise erheben, ob das Sohn richtig ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was ist denn jetzt bei Ihnen? Ist der Vater jetzt der gute Vater, weil er barmherzig ist? Oder ist er der böse? Weil er so ungerecht ist, wie wir oder der eine oder andere vielleicht meint, ungerecht. Fahren Sie jetzt mit Ihren Gefühlen Achterbahn? Und wissen gar nicht, was soll ich jetzt mit dem Vater tun? Das ist so ein komischer Kauz, der ist mal so und ist mal so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie dürfen ruhig Partei für den Vater ergreifen. Der ist nicht ungerecht. Was antwortet der Vater? Mein Kind. Gucken Sie mal, wie lieb diese Anrede. Und wie hat der ältere Sohn mit dem Vater gesprochen über seinen Bruder? Dein Sohn, der mit den Huren da alles durchgebracht hat. Alles dir. Das heißt, da steckt ja verstohlen eine Anklage gegenüber dem Vater drin. Mein Kind. Was mir gehört, gehört doch auch dir. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weitere Lehre ist uns eigentlich klar, dass wir mit Christus die Erben des Vaters und seines Reiches sind und seines Reichtums, dass alles, was Gott gehört, auch denen gehört, die zu Hause sind im Vaterhaus. Der Vater hat gesagt, ich darf das mal wieder parodieren, du hast nie einen Ziegenbock, du hast mir nie was gesagt, das sein muss. Ei, hättest du denn genommen, du hättest mich ja noch nicht mal fragen müssen, feier doch. Schlacht nicht nur ein Bock, schlacht gleich drei und feier mit deinen Freunden. Ich habe überhaupt keinen Einwand. Wo ist der Haken hier, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Es scheint sich ja alles doch zu verhaken. Von welcher Mentalität ist der ältere Sohn besetzt, könnte man sagen? Ich habe immer Leistung vollbracht und habe nie von dir was gekriegt. Das ist die Mentalität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne? Ja? Das Verhältnis von Vater und Sohn sieht dieser ältere Sohn nicht als ein Kindschaftsverhältnis, sondern als ein Arbeitsverhältnis, als ein Leistungsverhältnis. Ich schaffe für dich und du hast mir zu bezahlen. Und du hast mir noch gar nichts bezahlt bis jetzt. Du bist noch im Verzug. Ich kann meinen Lohn einklagen plus 4% Zinsen. Verzugszinsen. Seit Fälligkeit der jeweiligen Rate. Um es mal ganz juristisch zu sagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das nicht schlimm? Ist das nicht beschämend, so etwas? Ein pures Leistungsverhältnis. Ein pures Beschäftigungsverhältnis. Wo ist da die Liebe von Seiten des Sohnes? Nix. Gar nichts. Ja. Der Vater sagt, mein Kind, nimm dir, bedien dich. Der Sohn macht den Vater, oder will das jedenfalls, zu seinem Schuldner machen und erklärt sich als Gläubiger des Vaters. Das ist schon ganz starker Tobak. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist nie unser Schuldner, sondern immer nur unser Gläubiger. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen. Und jetzt eben auch die Frage, wie steht es mit unserer Liebe? Wenn wir dann sagen, ach, wir sind alles Gottes Kinder, da kriegen die Leute auch wieder feuchte Augen davon. Aber ist denn ihr Verhältnis zu Gott wirklich ein Kindschaftsverhältnis? Ist es ein Verhältnis der kindlichen Liebe zu Gott? Zu sagen, wir sind Gottes Kinder, das ist doch Quatsch, das sind doch Phrasen, entschuldigen Sie mal, wenn das nicht eben gefüllt ist und geformt ist von dieser kindlichen Liebe. Ich kann doch nicht sagen, ich bin Gottes Kind und trete dem lieben Gott wie ein Gläubiger gegenüber, wie ein Arbeitnehmer. Das ist das, was der Ältere tut. Und damit hält der Herr seinen Kritikern, den Pharisäern und Schriftgelehrten, auch den Spiegel vor. Ne? Das sind die nämlich. Gottes Liebe bei den Pharisäern, nicht die Bohne. Kalt. Ihr seid Söhne. Das sind Phrasen, denn wir verhalten uns gegenüber dem Vater wie Gläubiger und wie Arbeitnehmer, aber nicht wie Kinder. Sein Evangelium, wenn man das wirklich auseinander nimmt, liebe Brüder und Schwestern, dann kann einem das sogar tief schockieren, wenn man es wirklich in sich hineinlässt und dann sich mal fragt, Mensch, wie steht's da bei dir? Du Gotteskind, du Königskind, du Adliger. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Sohn weigert sich nach wie vor mitzufeiern. Da ist keine Liebe zum Vater, da ist keine Liebe zu dem Bruder, nichts. Die sind ihm im Grunde genommen völlig egal. Die Hauptsache, er kriegt seinen Lohn. Was heißt das jetzt, dass er nicht reingeht? Was ist denn mit dem Festmahl gemeint? Das himmlische Hochzeitsmahl, ne? Das heißt, er ist ausgeschlossen, der Ältere, ne? Der Fleißige, der nur geschafft hat, der es nur krumm gelegt hat und nie was dafür gekriegt hat. Der bleibt draußen. Warum? Weil ihn der Vater vielleicht fortgejagt hat. Mach dich vom Acker, mach dich vom Hof. Nee. Weil sein Stolz es nicht zugelassen hat, sich zu seinem Bruder an einen Tisch zu setzen. Und vielleicht auch noch mit dem Vater, der ihn so schnöde, wie er meint, behandelt hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das mit dem Stolz, ich habe vorhin das schon mal angesprochen, das zeigt auch eine weitere Lehre aus dem Evangelium, wie tief der Mensch in der Erbsünde abgestürzt ist. Die Erbsünde hat die Natur des Menschen total verkehrt auf den Kopf gestellt und aus einem, der Gottes Abbild, als Gottes Abbild geschaffen, ihm ähnlich, Gott und den Nächsten lieben soll, zu einem Egoisten gemacht, der nur um sich selbst kreist und nur sich selbst sieht. Wir kommen da nur durch die Gnade Gottes raus, nicht durch unsere gebrochene Natur. Der ist ausgeschlossen. Das ist schon erschütternd, aber das müssen wir uns bewusst machen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium, gerade im zweiten Teil und das dritte Gleichnis im zweiten Teil, fragt auch uns, wie steht es denn, wenn du immer treu zum Herrn gehalten hast, treu nach seinen Geboten gelebt hast und viele andere sind weg, wir kennen ja die Situation, und jetzt findet einer den Weg wirklich und ehrlicherweise zurück. Können wir uns damit dem Vater freuen? Gönnen wir ihm die Freude? Helfen wir ihm und unterstützen wir ihn sogar noch in seiner Freude, indem wir uns wirklich herzlich mitfreuen? Oder ginge das auch nach dem Motto? Oder ähnlich. Gerade denke ich, dass die Treuen in einer gewissen großen Gefahr stehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nämlich die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Der ältere Sohn fährt auf der Schiene Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit hat er keine Spur. Gerechtigkeit hier, Leistung, da Geld. Du bist der Schuldner und ich der Gläubige. Du bist der Arbeitgeber und ich der Arbeitnehmer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lassen wir uns auf die Gerechtigkeit nicht ankommen. Wer auf Gerechtigkeit setzt, hatte ich nicht recht? Oh, freilich hat sein Lost ja nichts gefallen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der spielt russisch Roulette mit seinem ewigen Leben. Durch Gerechtigkeit, wenn Gott die Gerechtigkeit anlegt an uns, sind wir verloren. Wir kommen in den Himmel nur durch die Barmherzigkeit. Aber dazu muss ich auch noch etwas sagen. Wir können die Barmherzigkeit nur hier in dieser Welt, in unserem Leben entgegennehmen. Wir können uns nur hier in diesem Leben für Christus entscheiden. In dem Moment, wo wir den letzten Schnapper machen, sehen wir nur noch die Rücklichter des Zuges Barmherzigkeit, der dann abgefahren ist. In der Ewigkeit gibt es nur noch Gerechtigkeit. Das kann ich auch nicht deutlich genug sagen. Schieben wir die Dinge nicht auf die lange Bank. Die Barmherzigkeit ist uns angeboten, auch heute. So viel wir wollen. Der liebe Gott freut sich ja nur, wenn er seine Barmherzigkeit endlich loswerden kann, auf die er auch gerade in unserer Zeit sitzt. Aber im Tod ist dieser Zug abgefahren. Das müssen wir ganz klar in Rechnung stellen. Was dann ist, das weiß dann nur der liebe Gott, nicht mehr wir. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich mache Schluss jetzt. Dieses dritte Gleichnis, das Evangelium im Evangelium ist, das will ich wirklich nicht unterschreiben. Aus den genannten Gründen. Barmherzigkeit, ja, aber sie muss angenommen werden, erster Teil. Und die Selbstgerechtigkeit und die Gefahr der Selbstgerechtigkeit bei den Treuen ist, glaube ich, sehr groß. Und die müssen wir sehen als Treue. Dass wir dieser Gefahr nie erliegen. Dass wir nie denken, wir haben schon einen Fensterplatz im Himmel. Den schuldet uns unser Schuldner Gott. Der schuldet uns gar nichts. Sondern dass wir fein, demütig auf dem Teppich bleiben. Wenn Gott, der Vater, sich so verdemütigt vor seinen Kindern, dem älteren Sohn, na, dann soll es uns doch auch schon sehr viel leichter fallen, unseren Stolz zu brechen, fahren zu lassen und auch demütig zu sein, hinzuknien, uns als solche zu bekennen, wie der jüngere, zurückkehrende Sohn und wieder eingekleidet zu werden und eingesetzt zu werden in unsere Würde, in unsere Königskinder, in unseren Königskinderstatus, in unseren Adligenstatus, in den wir in der Taufe erhoben wurden. Der Mensch kann keine steilere Karriere machen als in der Taufe. Ich wiederhole, der Mensch kann keine steilere Karriere machen als in der Taufe. Was er sonst noch wird in seinem Leben, bleibt alles himmelweit zurück und ist es mit Sicherheit nicht wert, auf die Würde des Königskindes und des Adligen dazu verzichten und sozusagen abzudanken, wenn ich es mal in diesem königlichen Milieujargon so sagen darf. Amen.